Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
So, liebe Bodenfans da draußen, heute steht mal wieder eine Interviewfolge im Zollcast an. Und zwar bin ich hier heute für euch vor Ort am Thünen-Institut in Braunschweig und stehe hier im schönen Präsidiumszimmer zusammen mit Professor Axel Donn, mit dem ich heute hier ein bisschen sprechen möchte. Und damit sage ich auch schon herzlich willkommen, Axel, hier im Zollcast. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Katrin. Toll, dass wir das hier zusammen machen heute.
Ja, das finde ich auch. Und damit sage ich auch ein Hallo an alle, die hier zuhören. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ich denke, wir starten erstmal damit, dass wir dich den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen vorstellen. Du bist ja der stellvertretende Institutsleiter vom Institut für Agrarklimaschutz hier am Thünen. Und du leitest die Arbeitsgruppe Organische Bodensubstanz. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie du eigentlich dahin gekommen bist, wie dein Weg dorthin aussah.
Ja, ich habe Geoökologie in Bayreuth studiert und das war auch schon so ein bisschen aus Verlegenheit, weil ich mich nicht entscheiden konnte, für was interessiere ich mich nun, für Biologie oder für Geologie oder für Meteorologie. Und nachher habe ich einen Studiengang gewählt, wo alles drin vorkommt und bin da sehr glücklich gewesen, weil in Bayreuth, das war damals schon ein paar Jahre, Jahrzehnte her, toll, weil da ganz viele interessante Persönlichkeiten waren und besonders in der Bodenkunde gab es noch den Lehrstuhl von Wolfgang Zech mit vielen tollen Mitarbeitern und auch den Lehrstuhl von Eckbert Matzner in der Bodenökologie. Und das hat mich dann auch sehr fasziniert dort und ich habe gesehen, der Boden ist eigentlich das Zentrale, wenn es um unsere Ökosysteme geht. Die Atmosphäre geht in den Boden rein, das Wasser geht durch den Boden durch, die Tiere, die Pflanzen, alles hat mit dem Boden zu tun und sogar die Geologie macht ganz viel für den Boden aus und so bin ich bei der Bodenkunde gelandet.
Ja, so eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Sphären in der Umwelt. Und hier am Thünen-Institut sitzt du ja jetzt auch an einer sehr wichtigen Schnittstelle, und zwar an der Schnittstelle zwischen Politik, Landwirtinnen und Wissenschaftlerinnen. Und das ist ja ganz interessant, weil das dann so ein Zentrum ist von Wissensproduktion, aber auch der Interaktion mit anderen. Und hier bist du jetzt schon seit wann genau?
Ich bin seit 14 Jahren hier und ich finde das tatsächlich toll hier, weil wir zwar ganz frei sind in der Forschung, wir können alles rausbekommen, so wie jeder Wissenschaftler auch, aber wir forschen nicht zu allen möglichen Fragen, sondern zu den Fragen, die gesellschaftlich relevant sind. Und das bekommen wir eben raus, indem wir ganz viele Fragen auch von Politikern bekommen, Entscheidungsträgern auf verschiedenen Ebenen, von EU bis runter zu den Ländern, die uns dann Fragen stellen, die wir beantworten können müssten. Und darum rankt sich dann unsere Forschung.
Und es wurden ja auch kürzlich schon zwei Paper von eurer Arbeitsgruppe hier im Zollcast diskutiert tatsächlich. Und ich verlinke euch nachher auch nochmal die Folgen in den Shownotes, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Aber deswegen ist es ganz besonders schön, dass wir jetzt direkt heute hier über deine Forschung und auch über verschiedene Einschätzungen von dir sprechen können. Und wir wollen ja heute über gesunde Böden reden. Was sind eigentlich gesunde Böden? Es hat sich so ein bisschen dieses Buzzword Bodengesundheit ausgebreitet, was in aller Munde ist, was so ein bisschen schwammig ist, aber gleichzeitig hilft, das in den Diskurs zu bringen.
Am Anfang habe ich das gar nicht gemocht, dieses Wort Bodengesundheit, weil es eben so schwammig ist und irgendwie rübergeschwappt ist, ohne dass man wusste, was dahinter steckt. Und mittlerweile gibt es ein paar Definitionen und ich kann am besten leben mit so einer Definition, dass Bodengesundheit letztendlich die Kapazität des Bodens ist, bestimmte Funktionen erfüllen zu können. Und darum geht's ja eigentlich. Der Boden hat ganz vielfältige Funktionen und wir müssen zusehen, dass die auch in Zukunft noch erfüllbar sind durch den Boden. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern. Und das ist so zusammengefasst unter diesem Begriff Bodengesundheit.
Was für Funktionen wären das zum Beispiel, an die du da spontan denkst?
Ja, ich bin hier am Thünen-Institut, in einem landwirtschaftlichen Institut. Deswegen denke ich, die Ertragsfunktion ist eine wichtige. Also wir wollen landwirtschaftliche Erträge haben. Wir müssen was essen. Das ist ganz wichtig. Eine weitere Funktion ist, dass Pflanzen wachsen können, das ist eine Habitatfunktion auch für Lebewesen im Boden. Das ist ja ganz vielfältig und spannend, was da alles kreucht. Und andere Funktionen ist Wasserspeicherung, Wasserreinigung. Also es gibt ganz verschiedene Funktionen, die Böden erfüllen. Und deswegen ist auch der Blickwinkel auf dieses Thema Bodengesundheit so unterschiedlich, je nachdem, was uns gerade wichtig ist, welche Funktion uns gerade wichtig ist. Und deswegen ist das auch nichts, was Wissenschaftler allein festlegen können, was ist Bodengesundheit und wie messen wir das und ist der Boden gesund oder nicht, sondern es ist auch was, was wir mit der Gesellschaft aushandeln, je nachdem, welche Funktionen wichtig sind aus gesellschaftlicher Sicht.
Und da ist vielleicht auch nochmal die wichtige Unterscheidung, dass gesunde Böden nicht gleich natürliche Böden sind. Du hast ja gerade über landwirtschaftliche Böden gesprochen. Das ist auch da, wo sich hauptsächlich eure Forschung bewegt und worüber wir heute auch sprechen wollen. Und landwirtschaftliche Böden sind ja an sich, dadurch, dass wir dort Gemüse, Getreide anbauen, von sich aus nicht mehr ungestört und natürlich. Und vielleicht können wir an dem Punkt die Unterscheidung nochmal treffen, dass wir heute hauptsächlich über landwirtschaftliche Böden sprechen.
Ja, landwirtschaftliche Böden sind noch mehr unter Druck. Also da wird einfach noch viel mehr verlangt von den Böden. Die müssen viel mehr leisten. Und sie sind auch durch die landwirtschaftliche Nutzung in ihren Funktionen oft stärker eingeschränkt als natürliche Böden. Und deswegen müssen wir uns bei dem Thema Bodengesundheit ganz besonders um diese Böden kümmern, ne?
Und es ist jetzt insgesamt ja so, dass unsere Böden, viele unserer Böden alles andere als gesund sind. Es geistert immer die Zahl rum von 60% unserer Böden, die degradiert sind. Das wurde auch politisch aufgegriffen von der UN in den Zielen für nachhaltige Entwicklung. Da sind auch die Böden mit von der Partie und zeigt einfach schon die Tragweite von der nicht vorhandenen Gesundheit unserer Böden oder vieler Böden. Wenn wir jetzt die Bodengesundheit in Regulationen packen wollen, in Gesetze packen wollen, dann müssen wir das ja, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie greifbar machen. Und das ist nicht allein Aufgabe der Wissenschaft, sondern das ist eine Sache der Zusammenarbeit zwischen Praktikerinnen, zwischen Politikerinnen und zwischen Wissenschaftlerinnen. Und was sind da so mögliche Indikatoren oder Parameter, die gerade in der Diskussion sind?
Ja, das ist ganz spannend, weil im Moment wird auf der europäischen Ebene ein neues Soil Monitoring Law diskutiert und da soll es Indikatoren geben, die festgelegt werden, die sagen, ob ein Boden gesund ist oder degradiert. Und es gibt ein paar Indikatoren, die sind unzweifelhaft, zum Beispiel Versalzung. Das kann man einfach messen am Salzgehalt im Boden, an der elektrischen Leitfähigkeit. Und dann sieht man, dass da Grenzen überschritten werden, dass da bestimmte Funktionen nicht mehr funktionieren, die Aggregate nicht mehr stabil sind und alles zerfällt. Andere Indikatoren ist der pH-Wert. Da haben wir in der Landwirtschaft schon ein ganz klares System mit 5 Klassen. A bis E, und da können wir eben dann sagen, wo ist der pH-Wert in einem optimalen Zustand für die landwirtschaftliche Produktion. Da geht's aber schon los, ne? Es gibt natürlich auch Biotope, die brauchen einen ganz sauren Boden, einen Sandmagerrasen zum Beispiel, und den sollte man nicht aufkalken. Und dann gibt's Biotope, die brauchen ganz hohen pH-Wert. Und die Frage ist dann hier wieder, welche Funktion gucken wir an? Und wenn es um Erträge geht, dann nehmen wir die landwirtschaftliche Skala und sagen, okay, hier, so muss der pH-Wert im optimalen Fall sein. Und für andere Funktionen, dass wir seltene Tiere und Pflanzen erhalten wollen auf speziellen Standorten, da muss man sagen, da passt die Skala nicht. Und das zeigt schon so ein bisschen, wie komplex das Ganze ist und dass wir immer wieder auf den Punkt zurückkommen, welche Funktionen sind uns bei welchem Boden wichtig? Und jetzt bei der europäischen Skala ist es schon auch komplex, weil wir auf einmal über alle europäischen Böden hinweg Indikatoren 5 bis 10 oder was festlegen wollen, wann ist ein Boden degradiert und wann nicht. Und das zeigt schon ein bisschen, dass das Unterfangen nicht so ohne weiteres was wird, würde ich sagen, sondern dass man da noch viel Zeit braucht, das genau zu tunen.
Wir realisieren damit, dass es nicht einen Allheilmittel-Indikator gibt, der uns das sagt, wie
genau
gesund ein Boden ist.
Genau so ist es. Also wir brauchen verschiedene Indikatoren, die das abbilden, aber wir müssen uns auch überlegen, ob wir das gleiche Indikatorenset dann auch wollen für alle Böden, die auch unterschiedliche Funktionen erfüllen. Ja, deswegen wird es da alle möglichen Ausnahmeregelungen geben. Und die Indikatorendebatte, muss ich sagen, das ist schon seit Ewigkeiten, dass immer wieder über solche Indikatoren gesprochen wird und ich immer wieder in solchen Sitzungen sitze und man sitzt dann zusammen und kommt eigentlich nicht vom Fleck, weil es eine ganz komplexe Geschichte ist und man sollte eher anerkennen, welche Funktionen will man auf welchen Böden haben und dann kann man auch sagen, welche Indikatoren sind dafür brauchbar.
Und es ist ja auch nicht nur die Komplexität der Böden und der Funktionen, die sie leisten, sondern auch die Komplexität, was ist eigentlich Degradation? Weil wir ja nicht eine Art von Degradation haben, sondern wir haben ja Erosion, wir haben Verdichtung, wir haben Kontamination durch zum Beispiel Metalle oder organische Stoffe. Das ist ja auch noch ganz vielfältig. Das heißt, hier kommt nochmal eine Komponente rein, die das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter macht.
Absolut. Und gerade wenn man so die Kontamination anguckt mit verschiedenen Schadstoffen, das ist dann auch noch eine Skalenfrage. Wo sind die überhaupt? Das können kleine Hotspots sein, die ganz, ganz gefährlich und wichtig sind und die man dann auch mit diesem Monitoring, was man auf europäischer Skala vorhat, vielleicht gar nicht erfasst. Und trotzdem ist es ganz relevant, dass man sich auch diese Böden anguckt.
Und wenn jetzt die Indikatoren, die du gerade genannt hast, nicht so richtig taugen in deiner Sicht. Welcher Indikator könnte denn besser taugen für diese Anwendung?
Es wird ein Set bleiben, aber für mich ist Humus ein ganz zentraler Indikator. Und gut, du hast es schon erwähnt, ich leite die Arbeitsgruppe Organische Bodensubstanz. Das ist ja letztendlich der Humus, um den es geht. Aber das habe ich schon auch die letzten Jahre, die ich hier bin, gemerkt, dass sich immer mehr um den Humus dreht und man nicht drumherum kommt, weil der so wichtig ist für fast alle Bodenfunktionen. Alles, was so an Prozessen im Boden läuft, wird beeinflusst, ob man viel oder wenig Humus da hat. Und letztendlich ist das auch ein Indikator, der was aussagt über wie habe ich meinen Boden behandelt und auch was passiert mit den Klimaveränderungen mit unseren Böden. Und diese zwei Punkte finde ich so wichtig. Ein Indikator muss was aussagen darüber, ob die Bewirtschaftung der Böden, ob die nachhaltig und gut war oder nicht. Und auch, ob wir durch die Klimaveränderungen, die ja schon längst im Laufen sind, 1,5 Grad Erwärmung haben wir schon hinter uns in Deutschland, ob die Böden degradieren und nachhaltig verschlechtern. Auch das soll ein Indikator abbilden. Und der Humus, der verändert sich zwar langsam, der Humusgehalt, aber der ist so ein guter Indikator dafür, ob man gut mit den Böden umgegangen ist oder nicht.
Kannst du noch mal ein paar Funktionen oder ein paar, nicht Dienstleistungen, wie nennen wir es denn?
Ökosystemleistung oder Bodensystemleistung, ne? Könnte man es nennen. Ja.
Vielleicht könntest du noch mal sagen, was der Humus im Boden bewirkt, was die Eigenschaften des Bodens auch im Zuge des Klimawandels verbessert.
Ich fange mal bei der Bodenphysik an, weil die Bodenstruktur hängt ganz, ganz klar am Humus. Und ein humusreicher Boden ist krümelig, ist gut strukturiert, hat genügend Luft auch im Boden drin. Das ist eben wichtig, die Luftkapazität. Und dadurch können Pflanzen gut wachsen und können gut in den Boden rein mit ihren Wurzeln. Also die Bodenstruktur ist gut und auch die Wasserhaltefähigkeit hängt auch an der Bodenstruktur und hängt damit auch am Humus. Dann gibt es weitere Funktionen, letztendlich das gesamte Bodenleben, die Mikroorganismen, alle futtern vom Humus, muss man so sagen. Und wenn wir viel Humus haben, dann haben wir auch viel Bodenleben. Dann können wir die Bodenchemie angucken, was Schadstoffsorption angeht, das hängt auch viel mit dem Humus zusammen. Letztendlich haben wir Bodenchemie, Bodenphysik, Bodenbiologie, alles läuft so auf den Humus zu. Und manchmal haben wir noch andere Parameter und dann gucken wir nochmal genauer hin und stellen fest, naja, eigentlich zum Beispiel die Atmungsrate des Bodens, ne, wie viel die mikrobielle Biomasse so atmet, ist ja auch vielleicht interessant und stellen dann fest, es ist zu 0,99% korreliert mit dem Humusgehalt. Also vieles läuft dann doch wieder auf den Humusgehalt zu als Indikator und deswegen ist es so gut, dass wir den nehmen und dass wir den so ins Zentrum stellen.
Und wenn wir jetzt den Boden in einer nicht nachhaltigen Weise bewirtschaften, wie führt das dann direkt zur Verminderung des Humus im Boden?
Das geht allein schon, wenn ich ein natürliches Ökosystem umwandle in ein landwirtschaftliches, in einen Acker. Da verliere ich 30-40% des Humus. Und das ist bei tropischer Entwaldung genauso, wie wenn ich hier einen Wald in einen Acker umwandeln würde, was zum Glück nicht mehr passiert hier bei uns. Das ist erstmal was Landnutzungsspezifisches, weil am Acker, da entziehe ich dann doch ziemlich viel Biomasse auch, die da wächst, dem Boden. Und diese Biomasse fehlt dann, um Humus aufzubauen. Und das ist quasi der Kern des Ganzen. Humus entsteht aus Biomasse und ich muss den Boden füttern mit Biomasse. Dann kann er humusreich werden. Und wenn ich sehr viel Humus, wenn ich sehr viel Biomasse wegnehme, abernte, dann verliere ich Humus. Und wir beeinflussen das in der Landwirtschaft natürlich auch nochmal damit, was für Fruchtfolgen wir anbauen, was wir und wie wir es anbauen.
Das heißt, im Prinzip gibt es kein zu viel an Humus. Also je mehr Humus wir in den Boden bringen, desto besser eigentlich für unseren Boden.
Das ist das Spannende. Wir sind ja als Bodenwissenschaftler, versuchen wir immer so, die Dinge ganz komplex zu sehen und so. Und hier muss man wieder sagen, es ist ganz trivial, ne? Viel hilft viel. Also wenn ich mir zum Beispiel die Bodenaggregierung angucke, die ja ganz wichtig ist als Erosionsschutz. Je mehr Humus ich habe, je besser ist der Boden aggregiert bei gleicher Textur und an sonstigen Ausgangsbedingungen. Wenn ich mir die Wasserspeicherfähigkeit angucke, auch da habe ich eine lineare Korrelation zwischen Humusgehalt und Wasserspeicherfähigkeit. Und auf die Klimaschutzfunktion kommen wir später noch zu sprechen. Aber auch da ist es so, ne? Also je mehr Humusgehalt, je mehr Kohlenstoffspeicherung im Boden. Und deswegen, je mehr, je besser. Es gibt ein Aber. Und das Aber ist, dass im Humus ja auch Stickstoff drin steckt. Und der Humus ist ja nicht statisch, sondern der wird ja dauernd auch umgesetzt und damit wird auch Stickstoff mineralisiert und da muss man einfach aufpassen. Insbesondere in der Landwirtschaft, wo wir an vielen Stellen zu viel Stickstoff im System haben und deswegen viel zu hohe Stickstoffverluste in Form von Nitratauswaschung, Ammoniakemissionen und so weiter. Und da muss man einrechnen, dass wenn man viel Humus hat, kriegt man allein schon aus dem Humus auch jedes Jahr jede Menge mineralischen Stickstoff zur Düngung der Pflanzen. Das muss man in der Düngeplanung einrechnen. Und dann, denke ich, ist auch viel Humus managebar.
Ja, hier vielleicht zur Ergänzung bei dem Stickstoff. Die Stickstoffauswaschung zielt natürlich auf das Thema Grundwasser, auf das Thema angrenzende Gewässer, wo dann dieser zusätzliche Stickstoffeintrag wieder ein Problem sein kann. Aber wenn wir abgesehen vom Stickstoff auf den Boden gucken, ist der Humus wie so eine Gesundheitskur für den Boden, wenn wir den Humus dort aufbauen. Und hast du vielleicht deine Top 3 Maßnahmen, wie wir den Humus in den landwirtschaftlichen Böden aufbauen?
Also es gibt eine Maßnahme, die ist eigentlich ganz zentral und das sind die Wurzeln. Weil die Wurzeln, die können 2-3-mal so viel Humus aufbauen wie die oberirdische Biomasse, also Blätter und Stroh. Und die sind einfach unheimlich effektiv im Humusaufbau, weil sie eben auch viele Wurzelexudate abgeben, also kleine organische Substanzen, die dann das Bodenleben fördern. Und wenn wir Wurzeln da haben, dann haben wir Bodenleben und Humus. Und das gehört im Prinzip zusammen, weil früher hat man immer gedacht, Humus ist das, was übrig bleibt, wenn irgendwie Pflanzenbiomasse abgebaut wird. Ist heute alles überholt? Heute wissen wir, Humus ist das, was übrig bleibt, wenn Mikroorganismen gewachsen sind und absterben. Humus ist quasi der mikrobielle Schleim, der übrig bleibt, so im Boden. Ist eigentlich was ganz Tolles, auch wenn es sich nicht so toll anhört. Und deswegen müssen wir die Mikroorganismen auch füttern. Und die füttern wir über Pflanzenmaterial, Wurzelexudate. Und indem wir den Boden immer mit Vegetation bedeckt belassen. Das ist so ein zentraler Punkt. Und wenn man so im Herbst mal über die Felder läuft, dann muss man doch feststellen, wie viele Äcker ohne jede Pflanze dastehen. Obwohl die Sonne noch scheint und eigentlich könnte da noch einiges wachsen. Stichwort Zwischenfrüchte oder Untersaaten sind hier wichtig. Also eine Untersaat ist was, was man schon in einen Ackerbestand, in eine Ackerkultur einsät, bevor sie geerntet wird. Und das wächst dann so unten drunter, so klein. Und wenn dann die Ernte kommt und der Mähdrescher drüber ist, dann steht diese Untersaat da und kann dann gleich loswachsen und zusehen, dass der Boden immer bedeckt ist mit Vegetation, die grün ist und lebt. Das ist eigentlich das Zentrale und es ist eigentlich ganz einfach, ne? Also ich habe noch nicht mal zwei weitere Maßnahmen, aber das ist für die Landwirte natürlich unheimlich schwierig und auch ein Systemwechsel, weil für die denen wurde früher auch noch erzählt, ja, so ein gepflügter Boden, der ohne jede Vegetation da liegt, Frostgare und all sowas, das wäre da ganz toll und dann kriegt man auch die ganzen Parasiten und Schädlinge weg und so. Da müssen wir weg von und müssen sehen, hey, ein Boden gehört immer bedeckt mit Vegetation. Das ist wichtig für den Humusaufbau, aber auch für andere Funktionen.
Auch für die Erosion zum Beispiel.
Die Erosion, auch die Nitratauswaschung. Na, wenn eine Pflanze da ist, dann kann das Nitrat nicht ins Grundwasser sickern, sondern die Wurzeln können das dann aufnehmen.
Ja, das heißt, wir hatten jetzt praktisch Top 2. Wir hatten die Wurzeln, wir brauchen viele Wurzeln, wir brauchen tiefe Wurzeln und wir brauchen eine möglichst durchgängige Bedeckung des Bodens mit Pflanzen.
Ja, mit lebenden Pflanzen. Und da haben wir einen Rückschritt gemacht jetzt in den letzten Jahren, weil früher gab es so diese Auflagen, Greening hieß das, dass die Landwirte Zwischenfrüchte anbauen müssen. Und jetzt reicht es auf einmal nur, wenn sie halt ein paar Stoppeln stehen lassen, also tote Pflanzen. Und da muss ich sagen, ja, sind wir wieder einen Schritt zurückgegangen. Und wir sollten uns lieber ein Beispiel nehmen an denen, die Permanentkultur quasi voranbringen und ausprobieren. Ne? Das ist ja auch eine ganz spannende Community, die letztendlich das längst umgesetzt mit dieser permanenten Vegetationsbedeckung. Ne?
Und mit den starken Top 2 lassen wir es jetzt bei Top 2 und kommen vielleicht nochmal auf den Klimaschutz zurück, den du vorhin schon angesprochen hast, weil der Humus enthält natürlich Kohlenstoff. Wenn wir mehr Humus in den Boden bringen, bringen wir mehr Kohlenstoff in den Boden und können da mehr speichern. Also es ist praktisch eine Win-Win-Situation in dem Fall. Vor kurzem habe ich das schon mal mit Sebastian Dötter besprochen, der ja viel in tropischen Gebieten arbeitet. Und wenn wir jetzt über die landwirtschaftlichen Böden sprechen, hier speziell in Deutschland, in Europa, wie realistisch siehst du da diesen Humusaufbau und auch gerade als Klimaschutzmaßnahme?
Ja, es hat ja so einen richtigen Hype gegeben. Das war schon Wahnsinn. Vor 4, 5 Jahren hat das angefangen, Stichwort Carbon Farming, dass man glaubte, ein Landwirt muss nicht irgendwie Weizen und Rüben produzieren, sondern er soll Kohlenstoffsenken produzieren. Und das ging bis dahin, dass ich sagen musste, na, das ist ja ein Missbrauch des Bodens. Der Boden ist keine Kohlenstofflagerstätte, sondern er muss ganz, ganz viele Dinge erstmal leisten. Und nur eine Funktion ist diese Klimaschutzfunktion, die er vielleicht haben könnte. Trotzdem ist natürlich interessant, weil wir müssen ja ehrlich sein, wir wollen die Klimaziele erreichen. Wir müssen die Klimaziele erreichen, weil auch aus Landwirtschaftssicht werden die Landwirtinnen und Landwirte die ersten Betroffenen sein, wenn das weiter so geht. Und diese extremen Dürresommer sind da so ein Vorzeichen. Und wir können aber auch aus diesem Bereich Landwirtschaft eine Kohlenstoffsenke schaffen, die es uns überhaupt erst ermöglicht, netto null Emissionen zu erreichen. Weil das müssen wir uns auch eingestehen. Wir werden nicht alle Treibhausgasemissionen in 2045 oder 2050 reduziert haben auf null. Wir wollen auch weiterhin noch Kühe haben, die auf der Weide sind. Wie viel, das ist die Frage. Wir wollen auch weiterhin noch Böden düngen, damit überhaupt Erträge entstehen. Und dadurch entstehen immer auch Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft. In anderen Bereichen ist es genauso. Es gibt so ein paar unvermeidbare Treibhausgasemissionen. Und die müssen ausgeglichen werden. Und eine Option ist eben, diese C-Senken auszubauen. Und wenn wir mehr Humus im Boden haben, kann das eben sein, dass dadurch so eine C-Senke entsteht, dass dann mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre entnommen wird. Und das ist ein heikles Thema geworden. Ich finde das toll, weil das so einen Fokus auf den Boden gelenkt hat und auf das Thema Humus und eben eine Funktion des Humus ist. Deswegen finde ich es gut, wenn man sich damit beschäftigt. Die Potenziale habe ich mal für Deutschland ausgerechnet, die sind nicht so wahnsinnig groß. Aber es könnte ein Baustein sein. Und wir brauchen im Moment alle Bausteine, um voranzukommen im Klimaschutz. Und wenn man dann noch so einen tollen Baustein hat, der ganz viel anderes leisten kann, dann sollte man zugreifen.
Auf jeden Fall. Und das unterstreicht ja auch nochmal, wie wichtig das ist, mit den Landwirten direkt zusammenzuarbeiten. Also, dass die Wissenschaft in direkter Zusammenarbeit mit den Landwirten ist und nicht rein wissenschaftlich auf die Sache guckt, sondern auch, was ist eigentlich realistisch und was ist praktikabel am Ende.
Vielleicht kann ich da noch eine Zahl liefern. Also wir haben im Moment gut 100 Millionen Tonnen CO2-Emissionen oder Äquivalente, die der Landwirtschaft zuzuordnen sind. Aus der Düngung, von den Wiederkäuern, die Moornutzung, Energie, Treibstoffe, Düngemittel, alles produziert Treibhausgasemissionen. 100 Millionen. Wenn wir jetzt Humusaufbau mit ganz verschiedenen Maßnahmen voranbringen, Zwischenfrüchte, Ökolandbau, andere Fruchtfolgen, Agroforstsysteme, ein bisschen mehr Grünland statt Acker, dann könnten wir die Größenordnung 3 bis 6 Millionen Tonnen CO2 wieder speichern und zurückholen aus der Atmosphäre. Also ungefähr 5% der jetzigen Emissionen. Das ist wichtig, dass man diese Dimension hat. Und da müssen wir auch mit den Landwirten ganz ehrlich sein. Es wird nicht einen landwirtschaftlichen Betrieb von jetzt auf gleich klimaneutral machen, wenn man anfängt, Humus aufzubauen. Und es ist ein langer Weg. Also Humus ist dann doch ziemlich träge, wie der ganze Boden. Es ist einfach unser Thema, der Boden. Und Böden haben sich über 10.000 Jahre entwickelt bei uns. Und so ist es auch mit dem Humus. Der hat sich über die gleiche Zeit akkumuliert und verändert sich nur relativ langsam. Also wenn ich Humus haben will, kann ich nicht auf den Knopf drücken, sondern dann muss ich im Prinzip über 10, 20, 30 Jahre investieren und Maßnahmen ergreifen, die Humus aufbauen, und dann komme ich auf den grünen Zweig. Und das ist auch das, was wir mit den Landwirten diskutieren und was für die auch so wichtig ist, dass sie möglichst wissenschaftlich basiert und neutral beraten werden. Und das machen wir im Moment im Humus-Klimanetz. Das ist ein ganz tolles Projekt, koordiniert vom Bauernverband und dem Verband der ökologischen Landwirte BÖLW, mit 150 Landwirten zusammen. Und da lernen wir auch als Wissenschaftler und ich auch selber jede Menge, wo sind die Hindernisse und wie sehen die Landwirtinnen und Landwirte das überhaupt und welche Maßnahmen können die sich vorstellen, können die gut integrieren in ihren Betriebsablauf, haben die entsprechenden Maschinen und das Know-how und wo brauchen wir auch noch mehr Forschung.
Und hier muss natürlich auch dann die Forschung und die Politik wieder ansetzen und schauen, wie können wir das überhaupt quantifizieren? Also wie können wir überhaupt genau quantifizieren, wie viel Humus ist im Boden? Das ist ja nochmal die nächste Herausforderung, welche Zahl oder welchen Parameter wir nachher in diese Regulation oder in das Gesetz mit reinschreiben.
Ja, weil da muss man auch sagen, innerhalb von 5 Jahren kann man einen Humusaufbau schaffen, der dann die Humusgehalte nur in der zweiten Nachkommastelle verändert. In der zweiten Nachkommastelle. Und das ist so irre, wenn man weiß, wie variabel Humus schon auf einem Ackerschlag ist, dann weiß man auch, wie schwierig das sein wird, diesen Aufbau nachzuweisen. Und deswegen ist es auch schwierig, wenn man jetzt anhand des Humusgehalts Vorgaben macht. Und gleichzeitig ist es auch schwierig, weil es gibt Landwirte, die haben schon vor 40 Jahren angefangen, sich um Humus zu kümmern und die haben einen ganz tollen Humusvorrat im Moment. und erhalten den auch, aber die können einfach nicht mehr in den Boden bringen. Wenn man jetzt nur vom Klimaschutzaspekt guckt, dann muss es ja immer mehr Humus sein, weil nur das ist klimawirksam. Und diese Pioniere sind dann außen vor. Und deswegen sage ich, man sollte mehr die Maßnahmen in den Blick nehmen und die fördern oder auch verlangen von Landwirten, die Humusaufbaumaßnahmen, und weniger dann, wie sich der Humus dann an jedem einzelnen Ackerschlag auch wirklich verändert hat.
Und jetzt schauen wir nochmal auf den Weg, den wir bis dahin gehen müssen. Was wären aus deiner Sicht die nächsten Schritte? Also wenn du jetzt in den Bundestag gehen könntest und eine kurze Rede halten könntest, was würdest du dort vorschlagen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin immer wieder, wenn ich mit der Bundespolitik zu tun habe, erschrocken über diese vielen Regularien, die es gibt, die auf verschiedenen Ebenen den guten Willen ausbremsen. Und das muss man mal ganz ehrlich sagen, dass sehr viele schon in die Richtung was machen wollen. Und gerade in der Landwirtschaft reden wir schon seit vielen Jahren darüber, dass diese vielen Milliarden, die an Förderung in die Landwirtschaft fließen, dass die nicht per Gießkannenprinzip verteilt werden sollen, sondern ganz speziell für Leistungen, die die Landwirte erbringen. Zum Beispiel also gesellschaftliche Leistungen, Umweltleistungen. Und da bin ich sehr enttäuscht gewesen, auch zu sehen, alle wollten eigentlich ein Heckenförderprogramm machen. Und das nicht nur in dieser Bundesregierung, sondern schon in der letzten. Und es ist gescheitert an den ganzen Vorgaben und Regularien. Ich würde gern da ansetzen, dass man da mal aufpassen muss, dass wir uns nicht in diesen ganzen Regularien von der EU über den Bund und die Länder so verheddern, dass wir gar nichts mehr Innovatives voranbringen können auf der politischen Ebene. Ich bin überzeugt, dass die Landwirte, die können ganz viel umsetzen. Und deswegen, glaube ich, ist die Förderung von den Dingen, wo wir wissen, die machen Sinn, das ist was, das funktioniert. Und die Förderprogramme dürfen nicht kompliziert sein, sondern sie müssen möglichst einfach gestrickt sein. Wir haben das bei den Biogasanlagen gesehen. Die Förderung war da und auf einmal ist Deutschland das Land der Biogasanlagen geworden. Und so kann man auch Maßnahmen finden, die auch in der Landwirtschaft einfach viel mehr Förderung bedürfen. Und dann, glaube ich, kann man doch ganz schön viel erreichen. Ich bin da optimistisch.
Ich finde, das ist ein wirklich sehr schönes Schlusswort. Das lasse ich jetzt einfach genau so stehen. Danke dir ganz herzlich, Axel, für das Gespräch. Euch allen fürs Einschalten. Und wie gesagt, wir packen euch alle wichtigen Links in die Shownotes. Die Folgen, die ich erwähnt habe, aber auch nochmal die Paper vielleicht, die dafür relevant sein könnten. Ansonsten ist wie immer unser Mailpostfach ganz weit offen für euch. Das heißt, ihr könnt jederzeit uns schreiben, auch über Social Media könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr Gedanken habt zu dem, was wir gerade besprochen haben, wenn ihr Ideen habt, Fragen, Wünsche für zukünftige Folgen, wenn ihr was beitragen wollt. Also einfach rein in das Mailpostfach bei uns. Und damit verabschieden wir uns und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald. Tschüss.
Ja, vielen Dank, Katrin, und macht's gut.
Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.